Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wenden uns wieder dem 2. Korintherbrief zu, Kapitel 3. Es geht heute noch einmal um den Gesetzesbund bzw. um das Gesetz, die Wirkungen des Gesetzes. Und werden dann in Kürze fortfahren mit der Betrachtung des neuen Bundes, des Gnadenbundes. Ich lese die Verse 5 bis 11. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn aber schon das Amt, das den Tod bringt und das mit Buchstaben in Stein gehauen war, Herrlichkeit hatte, so dass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten, wegen der Herrlichkeit auf seinem Angesicht, die doch aufhörte, wie sollte nicht vielmehr das Amt, das den Geist gibt, Herrlichkeit haben? Denn wenn das Amt, das zur Verdammnis führt, Herrlichkeit hatte, wie viel mehr hat das Amt, das zur Gerechtigkeit führt, überschwängliche Herrlichkeit? Ja, jene Herrlichkeit ist nicht für Herrlichkeit zu achten gegenüber dieser überschwänglichen Herrlichkeit. Denn wenn das Herrlichkeit hatte, was aufhört, wie viel mehr wird das Herrlichkeit haben, was bleibt? Mittendrin im Sumpf der Sünde in Korinth, einer Stadt, die für ihr unzüchtiges Leben bekannt und berüchtigt war, war Gemeinde Jesu entstanden. Und dieses Gnadenwerk Gottes war durch den Dienst des Apostels Paulus und seiner Mitarbeiter durch die Verkündigung des Evangeliums vom gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus ins Leben gerufen worden. Nicht, wie Paulus hier betont, durch den Dienst des Buchstabens, sondern des Geistes, der uns auch tüchtig gemacht hat, so schreibt er, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Paulus und seine Mitarbeiter waren Diener des neuen Bundes und nicht des Buchstabens. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass mit dem Buchstaben nicht das geschriebene Wort Gottes insgesamt gemeint ist, sondern das geschriebene Gesetz, der Gesetzesbund, den Gott mit seinem Volk am Berg Sinai geschlossen hat. Den Geist Gottes darf man also nicht vom geschriebenen Wort Gottes in der Bibel trennen, wie wir am vergangenen Sonntag noch gehört haben. Geist und Wort, der Heilige Geist und das Wort Gottes, das biblische Wort Gottes, bilden eine wunderbare Einheit. Wir haben bereits über das typische Merkmal des Gesetzesbundes gesprochen, der den Segen Gottes abhängig macht vom totalen Gehorsam des Menschen. Wir unterstreichen das, vom totalen Gehorsam des Menschen. Nur eine einzige Übertretung der Gebote Gottes lässt den Menschen hinsichtlich der Segensverheißungen Gottes leer ausgehen. Und dabei ist es völlig egal, welches Gebot der Mensch im Einzelnen übertritt. Jakobus schreibt dazu Folgendes in seinem Brief. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Das Gesetz ist also von Gott gegeben. Gott hat gesagt, so heißt es hier. Und es bildet eine wunderbare Einheit. Das heißt also, wer das Gesetz an einer einzigen Stelle übertritt, wie Jakobus hier deutlich macht, der ist schuldig geworden am ganzen Gesetz Gottes. Es ist also von Gott, das ist wichtig, das Gesetz ist von Gott gegeben. Der Gesetzesbund ist auch von Gott gegeben, genauso wie der neue Bund, der Gnadenbund. Und das Gesetz bildet eine wunderbare Einheit. Und alle Gebote des Gesetzes stehen in Verbindung mit dem ersten Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wir denken an das Gebot der Liebe zu Gott. Was das allerdings bedeutet, Liebe zu Gott, Einhaltung des ersten Gebotes, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, das haben wir bereits gehört. Gott fordert den ganzen Menschen mit all seiner Hingabe und Kraft. Und dabei geht es nicht um bestimmte Taten, sondern es geht um das Innerste des menschlichen Herzens, um seine innere Gesinnung und Haltung. Es geht um seine Neigung, seine Motive, wobei auch seine an sich guten Wünsche und Begehren auf Gott und seine Verherrlichung ausgerichtet sein sollen. Was man wünscht und was man für sich oder auch für andere begehrt, sollte man aus Liebe zu Gott wünschen und begehren, weil er es für uns wünscht und begehrt. Und genau das will und kann der Mensch nicht leisten. Aber das ist die Forderung des Gesetzes. Das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen, was das Gesetz eigentlich will, worauf das Gesetz es abzielt. Nämlich auf das Innerste, auf die Motive des menschlichen Herzens, auf seine innere Neigung, auf sein Begehren. Und wenn das nicht völlig auf Gott ausgerichtet ist, wenn man die Dinge nicht wünscht, weil Gott sie wünscht, wenn man nach ihnen Verlangen hat, nicht aus dem Grunde, weil Gott danach Verlangen hat, worum es auch immer gehen mag, übertritt man das Gesetz. Es geht also um die innere Haltung. Luther sagt dazu: Jene innere Sünde trachten sie nicht auszutreiben. Es interessiert sie nicht. Sie trachten nicht danach, diese innere Sünde auszutreiben. Allein im Werk, im Wort, im Gedanken suchen sie die Sünde. Ja, das kennen wir ja auch. Werk, Wort, Gedanken. Darin suchen sie die Sünde, sagt Luther. Wenn sie die bekannt haben, gehen sie sicher ihres Weges. Es ist also wie beim Pilz. Das, was wir über der Erde sehen, ist nicht der eigentliche Pilz, sondern der eigentliche Pilz befindet sich in der Erde. Das ist dieses Geflecht in der Erde. Was wir sehen, ist die Frucht des Pilzes. Übertragen jetzt dieses Bild auf das Geistliche. Wort, Werk, Gedanken sind Frucht dieser inneren Verdorbenheit des menschlichen Herzens. Das erkennen immer wieder nur wenige. Was wir also äußerlich wahrnehmen, und dazu gehören auch die Gedanken, ja, ist lediglich eine Frucht unserer sündigen Natur. Wenn man diese Früchte bekämpft und auch sie als Sünde bekennt, geht man, wie Luther sagt, sicher seines Weges. Dann geht man davon aus, es ist ja alles in Ordnung. Ich habe bestimmte Sünden bekannt, es ist alles in Ordnung. Aber man kümmert sich nicht um diese innerste Sünde, die innere Neigung des menschlichen Herzens, die der Apostel Paulus als Feindschaft gegen Gott, als Gottlosigkeit bezeichnet. Man hat nicht erkannt, was das Gesetz wirklich fordert, nämlich einen Menschen, der in seinem innersten Begehren ganz und völlig auf die Verherrlichung Gottes ausgerichtet ist. Und von daher hat man auch nicht verstanden, was Paulus hier meint, wenn er schreibt, der Buchstabe, also das Gesetz, der Gesetzesbund, das Gesetz tötet. Das Gesetz kann nicht lebendig machen. Davon schreibt Paulus im Galaterbrief. Es kann kein Leben bewirken. Es war lediglich auf steinerne Tafeln geschrieben worden und nicht auf fleischerne Tafeln des menschlichen Herzens. Es konnte den Menschen kein neues Herz der Liebe zu Gott und der Liebe zum Nächsten schenken und auch nicht den Heiligen Geist, der damit verbunden ist, sondern es bewirkt das genaue Gegenteil von dem, was eigentlich unter Gesetz auch verheißen ist, ja? Nämlich Leben. Was wir aber unter Gesetz nicht erlangen können. Es bewirkt den Tod. Das Gesetz bewirkt den Tod. Und darum nennt Paulus das Gesetz in Römer Kapitel 8 das Gesetz der Sünde und des Todes. Das heißt, das Gesetz entfacht alles ichsüchtige Begehren und Tun, das uns vom Leben aus Gott und vom Leben mit Gott ausschließt, wo allein Leben zu finden ist. Es schließt uns aus, es bringt den Tod, obwohl es selbst gut ist, das Gesetz, wie Paulus sagt, Römer Kapitel 7. Es bewirkt also nicht direkt, nicht unmittelbar die Erregung der sündigen Ich-Bezogenheit und damit den Tod. Denn es ist uns ja zum Leben gegeben. Sondern es wird von der Sünde, wie Paulus das erklärt in Römer Kapitel 7, es wird von der Sünde dazu benutzt, es wird von der Sünde missbraucht. Und so ist es ja auch im Allgemeinen unter den Menschen völlig unabhängig von unserer Beziehung zu Gott. Du sollst und du sollst nicht und du darfst nicht, auch wenn solche Gebote berechtigt sind, bewirken sie keine freudige Willigkeit, sondern Unwilligkeit. Sogar Hass, wie Luther das erlebt hat, Hass gegen Gott. Nur dass manche, die unter diesem enormen Druck des Gesetzes gestanden hatten und begriffen hatten, worum es dem Gesetz zu tun ist, anfingen zu wünschen, es gäbe gar keinen Gott. Keinen Gott, der solche Forderungen an sie stellt. Das Gesetz wirkt also auf diese Art und Weise, von der Sünde missbraucht, Unwilligkeit. Auch dann, wenn der Gehorsam durch eine Belohnung schmackhaft gemacht wird. Wenn man dem Menschen sagt, naja, wenn du gehorsam bist, dann wirst du auch dieses und jenes bekommen. Dann wird Gott dich segnen. Dann wird er dich dafür belohnen. Auch dann wirkt das Gesetz aufgrund der Sünde, von der das Gesetz missbraucht wird, Unwilligkeit im Herzen des Menschen. Und somit ist es, was das göttliche Gesetz anbetrifft, wie bei einem chemischen Katalysator. Es löst in Verbindung mit der Sünde eine Kettenreaktion aus. Eine Kettenreaktion von Begierde, Sünde und Tod. Und bleibt selbst davon unbeeinflusst. Das heißt, es ist und bleibt gut, es bleibt heilig und es bleibt auch gerecht. Löst aber in Verbindung mit der Sünde eine Kettenreaktion von bösen, gottwidrigen Begierden aus. Also von allen Begierden, auch wenn sie an sich neutral sind, die aber nicht auf Gott ausgerichtet sind. nicht im Zusammenhang mit der Verherrlichung Gottes gesehen werden. Und auf diese Weise macht das Gesetz die ganze Hässlichkeit und Gottwidrigkeit der Sünde offenbar und führt zum geistlichen Tod. Das ist die Wirkung des Gesetzes. Es tötet auch in dem Sinne, dass es uns völlig unfruchtbar macht für Gott. Es heißt, im Galaterbrief können wir es lesen, in Bezug auf eine Stelle im Alten Testament, verflucht sei jeder, der nicht bleibt in alledem, was geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, das er es tue. Wir haben schon in einer Predigt darauf hingewiesen, wichtig ist hier zu betonen, in alledem, ja, in alledem, total, und dass er es tue. Das Gesetz legt immer die Betonung auf das praktische Tun, auf den Gehorsam des Menschen, und zwar in der Praxis. Als unser Herr Jesus Hunger hatte und auf einem Feigenbaum nur Blätter fand, da verfluchte er diesen Feigenbaum mit den Worten, nun wachse auf dir niemals mehr Frucht. Und der Feigenbaum verdorrte sogleich. Das heißt also, das Gesetz führt zum Tode, zum Fluch und zur Unfruchtbarkeit Gott gegenüber. Wir können unter dem Gesetz Gott keine Frucht bringen. Es ist unmöglich. Die Frucht, von der wir wissen, zum Beispiel aus dem Galaterbrief, die Frucht, die Gott von uns erwartet, Frucht ist immer für Gott da, nicht für uns, sondern für Gott. Frucht der Liebe zu ihm und nach seinem Willen, Frucht der Liebe unseren Mitmenschen gegenüber, können wir als fluchbeladene Sünder nicht bringen, weil wir das Gesetz Gottes trotz aller Anstrengungen nicht halten können. Und auch als solche, die wir durch den Glauben an Christus grundsätzlich von der Herrschaft des Gesetzes befreit sind und unter dem Segen Gottes leben dürfen, neigen wir dazu, unser Vertrauen auf unseren Gehorsam zu setzen. Davon machen wir dann alles letztlich abhängig. Ja? Den Segen Gottes machen wir abhängig von unserem Gehorsam. Das ist typisch gesetzliches Denken. Wir setzen unser Vertrauen auf unseren Gehorsam. Haben wir keinen Erfolg, dann resignieren wir. Oder wir verdoppeln, allerdings vergeblich, unsere Anstrengungen, um unser Ziel, unser frommes Ziel zu erreichen. Und auf diese Art und Weise produzieren wir dann das, was die Bibel als tote Werke bezeichnet. Das sind Gesetzeswerke. Das sind Werke, die wir tun im Gehorsam, um dadurch einen Segen zu erreichen bei Gott. Um unsere Ziele zu erreichen. Und wir bemühen uns dann umso mehr, das eine oder andere zu tun, um in irgendeiner Weise unsere Ziele zu erreichen. Auf diesem Weg gibt es keine Frucht für Gott. Das Gesetz tötet uns. Unter der Herrschaft des Gesetzes können wir Gott nicht gefallen. Und das zeigt sich dann auch in unseren mitmenschlichen Beziehungen. Auch da tötet das Gesetz. Das Leben unter dem Gesetz, oder ich pflege immer wieder zu sagen, als stünden wir noch unter dem Gesetz. Denn grundsätzlich sind wir vom Gesetz, von der Herrschaft des Gesetzes befreit. Wenn wir wirklich begriffen haben, was Glaubensgerechtigkeit beinhaltet, dann dürfen wir auch wissen, dass wir grundsätzlich von der Herrschaft des Gesetzes befreit sind, aber wir können unser Verhalten, unser Wandel kann so sein, als stünden wir noch unter dem Gesetz. Und diese Art tötet unser Verhältnis zu anderen Menschen. Paulus spricht davon im Galaterbrief. Er gebraucht zwei sehr starke Worte, wenn er von der mitmenschlichen Beziehung spricht, vom Beißen und vom Fressen spricht er, also vom gegenseitigen Verletzen, dass man den anderen verletzt, und von der Zerstörung unserer Beziehungen zum anderen. Der Wandel unter Gesetz also, wenn man sich mehr verlässt auf sein Tun, auf sein Gehorsam als auf die Gnade Jesu, macht uns zu Pharisäern, die sich über andere erheben, oder aber macht uns zu solchen, die sich selbst bemitleiden und andere beneiden. Und wenn wir andere beneiden, dann wird im Grunde genommen jeder, der uns in irgendeiner Weise überlegen ist, zu unserem Feind. Und das vergiftet und tötet das Miteinander. Denken wir bitte nicht, dass das nur in der Welt so geschieht, sondern denken wir an die Gemeinde Jesu. Und der Pastor Jochums einmal gesagt hat, in der Gemeinde Jesu ist das Miteinander oft viel schwieriger als in der Welt. Das ist doch seltsam, ja? Das hat doch seinen Grund. Also, diese Gesinnung des Gesetzesbundes vergiftet und tötet auch das Miteinander. Und schließlich führt uns das Gesetz, so sagt der Apostel Paulus hier, zur Verdammnis. Das Amt, das zur Verdammnis führt, Vers 9. Man ist im berechtigten Anklagen, im Gewissen wegen unseres Versagens schutzlos und hilflos ausgeliefert. Und am Ende muss man, wenn man nicht zur Vergebung seiner Sünde durch das Blut Jesu gekommen ist, das gerechte Urteil Gottes und das ewige Verderben erleiden. Das ist es also, was das Gesetz wirkt. Das ist nichts Erfreuliches, ja. Aber das ist die Realität, die Wirklichkeit, von Gott auch ganz bewusst so gewollt. Sagen wir es noch einmal, das Gesetz, der Gesetzesbund wurde von Gott so eingerichtet, verordnet, er war von ihm so gewollt. Und darum hatte er auch eine gewisse Herrlichkeit, davon spricht Paulus hier. Er gebraucht in diesem Abschnitt das Wort Herrlichkeit immer wieder, sowohl im Blick auf den Gesetzesbund als auch im Blick auf den neuen Bund, auf den Gnadenbund. Auch der Gesetzesbund hatte eine gewisse Herrlichkeit. Wenn aber schon das Amt oder der Dienst, das beziehungsweise der den Tod bringt und das mit Buchstaben in Stein gehauen war, Herrlichkeit hatte, sodass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten, wegen der Herrlichkeit auf seinem Angesicht, die doch aufhörte. Das heißt also, die Herrlichkeit des Gesetzesbundes, spiegelte sich im Angesicht des Mose, des Vertreters des Gesetzes, wider. Es hatte also eine gewisse Herrlichkeit, einen Lichtglanz, so könnte man auch sagen. Es ist ja Gottes Gesetz und darum ist es, wie Paulus sagt, Römer Kapitel 7, heilig, das heißt unvermischt mit der Sünde. Es ist gerecht, das heißt es entspricht dem Willen Gottes und es ist sittlich gut. Insofern können wir nichts aussetzen am Gesetz Gottes. Es ist gut, es hat eine gewisse Herrlichkeit, es kommt von Gott. Nun, diese Herrlichkeit des Gesetzesbundes macht allerdings einen erschreckenden, furchteinflößenden Eindruck auf den Menschen, wie es ja damals am Berg Sinai auch der Fall war. Wir haben davon etwas gehört in der Schriftlesung aus dem Hebräerbrief. Selbst ein Mose erschrak zutiefst angesichts dieser Herrlichkeit Gottes im Gesetzesbund. Er erschrak, er zitterte, so heißt es. Paulus erinnert seine Leser daran, dass Moses Angesicht glänzte, als er nach seiner Begegnung mit Gott mit den Gesetzestafeln vom Sinai herabstieg. Der Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes lag auf seinem Angesicht. Und die Israeliten fürchteten sich davor, sich ihm zu nahen. Das können wir nachlesen in 2. Mose Kapitel 34 in den Versen 29 folgende. Jemand hat diese Herrlichkeit Gottes im Gesetzesbund einmal verglichen mit dem Mondlicht. Und das Mondlicht fördert nicht das Gedeihen des Lebens. Diese Herrlichkeit allerdings, die das Gesetz hat, diese Herrlichkeit ist keine bleibende. Wegen der Herrlichkeit auf seinem Angesicht, die doch aufhörte, so schreibt Paulus hier. Und in Vers 11, denn wenn das Herrlichkeit hatte, was aufhört, wie viel mehr wird das Herrlichkeit haben, was bleibt? Da spricht er dann von dem Gnadenbund. Also diese Herrlichkeit hörte auf. Der Hebräerbrief spricht vom Aufhören des Gesetzesbundes mit den Worten, indem Gott von einem neuen Bund spricht, erklärt er den ersten für veraltet. Was aber veraltet und überlebt ist, das ist seinem Ende nah. Zu der Zeit, als der Hebräerbrief verfasst wurde, stand der Tempel noch mit all den kultischen Vorschriften und Einrichtungen und Praktiken. Doch im Grunde war der Gesetzesbund durch den Opfertod Jesu bereits vom neuen Bund der Gnade in Christus abgelöst worden, nämlich am Kreuz auf Golgatha. Und dieser Bund, den Gott am Kreuz auf Golgatha in seinem Sohn geschlossen hat, Sündopfer und Brandopfer, Gott zu einem lieblichen Geruch, dieser Bund bleibt in Ewigkeit. Wir kommen zum Schluss. Wir fragen uns, warum Paulus hier so ausführlich auf den Gesetzesbund zu sprechen kommt. Warum tut er das? Nun, wir haben von Anfang an gesagt, dass es Paulus in seinem Brief nicht um seine Person zu tun war. Losgelöst vom Evangelium. Ja, Paulus ging es nicht darum, sich selbst zu rechtfertigen, sondern Paulus ging es letztlich immer um das Evangelium, das er verkündigte. Dieses Evangelium vom neuen Bund, vom Gnadenbund, war ihm von Gott anvertraut worden. Und durch dieses Evangelium von der Gnade Gottes in Christus war in Korinth die Gemeinde Jesu entstanden. Nicht durch die Tüchtigkeit des Apostels Paulus, nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, so schreibt er hier, und auch nicht durch die Verkündigung des Gesetzesbundes als Heilsweg. Darum konnte Paulus so kühn auftreten und seine Apostelschaft verteidigen. Er wusste sich von Gott berufen. Gott hatte ihm dieses Evangelium geoffenbart, ihm dieses Evangelium anvertraut und er verkündigte es in großer Kühnheit. Wie wir auch schon gelesen haben aus dem Römerbrief, dass er sich nicht davor scheute, die Christen in Rom an bestimmte Wahrheiten des Evangeliums zu erinnern, obwohl er davon ausgehen konnte, dass sie damit vertraut waren bereits. Und so sagt ja auch Petrus, ja? Er erinnert. Es ist wichtig, immer wieder erinnert zu werden an das, was Gottes Wort uns sagt. Und Paulus hatte diese Vollmacht und Paulus hatte diese Kühnheit, das auch zu tun, weil er von Gott zu diesem Dienst berufen war. Und deshalb konnte er auch Gott allein die Ehre geben. Er wusste sich auf Gottes Seite. Und offensichtlich waren in Korinth Lehrer aufgetreten, die durch judaistische Einflüsse, also Gesetzesvorschriften, die sie mit einbrachten in das Evangelium verfälscht haben. Ja, wir wissen, wie Paulus auf dem Plan war, als das unter den Galatern geschehen war und selbst ein Petrus sich auf diesem Abweg befand und Paulus ihn öffentlich zurechtweisen musste. Da ging es nicht um persönliche Dinge, sondern da ging es um Dinge, die das Evangelium, den Kern des Evangeliums betrafen. Da widerstand Paulus ihm mit klaren Worten. Und auch diesen Irrlehrern dort in Korinth trat Paulus ganz entschieden entgegen und macht den Korinthern noch einmal ganz klar, was der Gesetzesbund im Unterschied zum Gnadenbund bewirkte. Kein Heil, kein neues Leben, keine ewige Herrlichkeit. Darum also spricht Paulus hier noch einmal ausführlich über den Gesetzesbund und betont es. Er ist nicht ein Diener des Gesetzesbundes, sondern des neuen Bundes, des Gnadenbundes. Wie wichtig ist das also, daran immer wieder erinnert zu werden. Für uns, die wir ja grundsätzlich bekennen, dass wir nicht durch das Halten der Gebote vor Gott gerecht werden können und in die ewige Herrlichkeit eingehen können, in den Himmel. Auch für uns ist es heilsam, immer wieder mal über den Inhalt und die Wirkung des Gesetzesbundes nachzudenken. Und das haben wir ja auch getan, anhand der Betrachtung dieser Verse. Sie sind uns ja in der Bibel gegeben, sie sind Gottes Wort. Und es ist wichtig, dass wir immer wieder auch an den Unterschied erinnert werden zwischen Gesetzesbund und Gnadenbund. Darüber nachzudenken, was das Gesetz denn eigentlich fordert und welch eine herrliche Befreiung wir erlebt haben durch das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus. Es demütigt uns auf der einen Seite, weil wir erkennen, was in uns steckt, von Natur aus, und es macht uns froh im Blick auf das, was Gott in Christus bereits für uns vollbracht hat. Und für unseren persönlichen Glaubenswandel ist es ganz wichtig. Erstens, dass wir immer wieder bedenken, was eigentlich Glaubensgerechtigkeit beinhaltet. Dass wir da gründlich drüber nachdenken. Und zweitens, dass wir dann auch in unserem praktischen Leben nicht in erster Linie von unserem Gehorsam ausgehen, sondern immer von dem stellvertretenden Gehorsam unseres Herrn Jesus Christus. Denn wir haben in uns selbst diese unselige Neigung, den Gesetzesweg zu gehen, auch jetzt noch als Christen. Das ist wichtig, dass wir das begreifen. Diese unselige Neigung ist natürlich am Kreuz auf Golgatha zunächst einmal völlig abgetan. Paulus sagt es, wir sind dieser unseligen Neigung gestorben. Der Herr Jesus Christus hat uns am Kreuz auf Golgatha erlöst von dieser Eigenfrömmigkeit, von dieser Eigengerechtigkeit. Und doch haben wir diese Neigung noch in uns. Neigen also dazu, den Segen Gottes mehr abhängig zu machen von unserem Gehorsam als von dem stellvertretenden Gehorsam unseres Herrn Jesus Christus. Und diese Neigung hin zur Eigengerechtigkeit, zur eigenen Frömmigkeit, und dann kann man vieles tun, ja, vieles, was an sich richtig ist. Aber als stünde man noch unter dem Gesetz. Und diese Neigung vergiftet und beeinflusst unser Glaubensleben. Und so sagte ein alter Gottesmann einmal, Bibel lesen, beten, Sündenbekenntnis, Kirchenbesuch bzw. Versammlungsbesuch. Ja, das ganze christliche Verhalten lässt überall den gesetzlichen Zug und das gesetzliche Tun und damit das Werk des ungebrochenen, frommen Menschen offenbar werden. Ein alter Bruder, der hat noch einen klaren Blick dafür. Die Verhältnisse waren damals, vor vielen Jahrzehnten, offensichtlich nicht besser als in unserer Zeit. Was wollen wir dazu sagen? Können wir denn auch Bibel lesen, beten, unsere Sünden bekennen, den Gottesdienst besuchen und all diese Dinge zu tun, die an sich ja nicht verkehrt sind, sondern richtig sind in der Nachfolge Jesu, mit einem gesetzlichen Zug. Das heißt, als stünden wir noch unter Gesetz. Auf der einen Seite, wir sagten es bereits, auf der einen Seite dürfen wir Gott unendlich dankbar dafür sein, dass er uns grundsätzlich am Kreuz auf Golgatha von diesem Gesetzeswesen, von dieser Eigenfrömmigkeit befreit hat. Der alte Adam, der ja immer gerne noch frömmer werden will, der kann predigen, der kann beten, der kann die Bibel lesen, der kann all das tun, der kann zu den Versammlungen gehen. An diesem äußeren Verhalten kann man nicht erkennen, ob jemand wirklich erkannt hat, ob es einem wirklich deutlich und bewusst geworden ist, angesichts der Forderungen Gottes, dass man in der Tiefe seines Herzens ein verdorbener, verlorener Sünder ist. Mit dieser Neigung zum Bösen hin oder sein zu wollen wie Gott, nämlich genauso gut zu sein und sein zu wollen wie Gott. Das ist das Problem. Ne? Das Problem besteht nicht darin, äußere Taten als böse zu brandmarken. Das kann die Welt auch. Die Welt kann auch noch unterscheiden zwischen Lüge und Wahrheit. Sondern das Böse im Guten zu erkennen, das kann nur derjenige, der vom Heiligen Geist überführt ist. Das Böse im Guten. Man meint es ja so gut. Man tut gute Dinge. Steht nicht auch geschrieben für die Nachfolge Jesu, dass man dieses und jenes tun soll? Man soll doch die Bibel lesen, man soll doch beten, man soll doch seine Sünden bekennen und man merkt nicht diesen gesetzlichen Zug in all dem, was man tut. Man betont den eigenen Gehorsam mehr als den stellvertretenden Gehorsam unseres Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, das ist eine große Not. Hier entscheidet sich, ob eine Gemeinde bleibt oder ob sie untergeht. Nicht am äußeren Verhalten, nicht in erster Linie am äußeren Verhalten, sondern an dieser Stelle, an der Stelle, ob sie aus der eigenen Frömmigkeit heraus lebt oder aus der Gnade Jesu, aus dem vollbrachten Heil in Christus. Damit das aber geschieht, dass das nämlich, was grundsätzlich von Kreuz und Auferstehung Christi her ja schon Tatsache ist, frei von der Herrschaft des Gesetzes, damit das wirksam wird in unserem praktischen Glaubensleben, ist der Herr uns an entscheidenden Stellen, oft an ganz entscheidenden Stellen in unserem Leben entgegen. Er lässt es uns nicht gelingen. Das ist ein wichtiger Punkt. Das sind die Erziehungswege Gottes, weil Gott andere Ziele verfolgt, als wir sie oftmals verfolgen. Gott geht es letztlich, erstlich und letztlich um seine Verherrlichung. Und das setzt immer voraus, dass wir erkennen, dass wir das von Natur aus gar nicht wollen. Wir wollen nicht von Natur aus, in erster Linie, dass Gott verherrlicht wird, sondern von Natur aus wollen wir gerne, dass wir aus unseren Nöten herauskommen. Das ist es. Nicht, weil Gott uns helfen will aus unseren Nöten, sondern weil wir selbst diesen Wunsch haben. Das heißt, der Ursprung sind wir selbst und das ist immer verkehrt. Ob es unsere Gebete betrifft, ob es unser Tun betrifft, ist der Licht der Ursprung in uns selbst, dann ist es immer verkehrt. Kann es Gott letztlich nicht wohlgefällig sein, obwohl Gott uns nicht untergehen lässt, aber dann diese Erziehungswege geht und uns an entscheidender Stelle widersteht. Und dann ziehen wir sämtliche Register, um aus der Not herauszukommen. Sämtliche Register. Wir versuchen alles. Dazu gehört auch das Gebet um Weisheit. Warum beten wir um Weisheit? Damit wir endlich aus unserer Not herauskommen, das Richtige tun, dass uns geholfen werden kann. Und dazu gehören auch die vielen guten Ratschläge, wirklich gut gemeinten Ratschläge anderer Menschen. Wenn du nur das tätest, dann könnte dir geholfen werden. Wenn du nur das unterlassen würdest, dann könnte dir geholfen werden. Aber Gott verfolgt ein anderes Ziel, wenn er uns widersteht. vielleicht Jahre und Jahrzehnte hindurch uns widersteht. Ich sage es noch einmal. Gott in seiner unergründlichen Gnade und Barmherzigkeit lässt uns in dieser Zeit nicht untergehen. Lässt uns immer wieder unsere Hilfe zuteil werden, damit wir durchkommen. Aber sein Ziel ist es, uns an der entscheidenden Stelle, und das kann bei jedem Einzelnen unter uns unterschiedlich sein, den entscheidenden Schlag zu versetzen. Da geht er an unseren Lebensnerv. Da geht es ans Sterben. Sterben der eigenen Frömmigkeit, da bleibt dann nichts mehr. Dann sagen wir, Herr, jetzt komme ich zu dir, aber ich komme nicht einmal aufrichtig zu dir. Ich sollte zu dir kommen, weil ich dich liebe, aber so komme ich jetzt nicht. Ich habe das nicht, ich kann das nicht, ich bin böse. Von Natur aus habe ich eine Abneigung dir gegenüber, schrecklich, wenn wir das so bekennen. Auch unser Bekenntnis der Sünde ist unvollkommen. Und letztlich wollen wir nur aus unseren Nöten heraus, nichts anderes. Es geht uns gar nicht in erster Linie um deine Verherrlichung. Es gibt auch in unserem Leben so heilige Kühe, die nicht geschlachtet werden dürfen. Da darf man nicht dran, ne? Oh! Aber Gott lässt sich nicht beirren. Gott lässt sich nicht beirren, ihr Lieben. Er geht diesen Weg. Und es ist wunderbar, wenn es Gott gelingt, uns an diesen Punkt zu bringen, wo wir endlich erkennen, Herr, wenn du mich jetzt nicht so nimmst, wie ich wirklich bin, in deinem Lichte, dann kannst du mich gar nicht nehmen, dann bin ich verloren. Herr, nimmst du mich so? Und weil derjenige, der uns solch einen Weg führt und uns entgegen ist und uns trotz aller guten Ratschläge, trotz all dem, was wir gelesen haben und gehört haben, auch durch andere, der es uns nicht gelingen lässt, weil er ein bestimmtes Ziel damit verfolgt, uns nämlich in unserer eigenen Frömmigkeit zu zerbrechen, dass wir nichts mehr haben, arm, blind und bloß vor ihm stehen. Der ist es auch, der dann seine Herrlichkeit offenbart im neuen Bund, in der Gnade, sagt, ja, genau so will ich dich haben. Darum habe ich dich diese Wege geführt. Das war der Grund, warum ich dir widerstanden habe und habe dir es nicht gelingen lassen. Während andere meinten, ja, wenn er nur das täte oder wenn sie nur das täte, dann könnte ihnen geholfen werden. Nein, Gott hat andere Wege. Das ist das Ziel. Er will an unseren Lebensnerv, dass wir zerbrochen sind vor ihm und nichts anderes mehr zu rühmen haben als sein bereits vollbrachtes Erlösungswerk. Und da tut sich eine Tür auf für uns, die so herrlich ist, dass sie uns immer wieder Mut gibt, dann auch weiterzugehen. Und dann schenkt Gott plötzlich Gelingen. Das ist ganz interessant. Das kann gar nicht anders sein, ja? Dann schenkt Gott uns plötzlich hier und da Gelingen, wo wir uns lange Zeit abgestrampelt haben und es nicht vollbracht haben. Und dann geschieht Bibellesen, dann geschieht das Gebet, das Zeugnis geben und alles andere unter einem anderen Vorzeichen, unter dem Vorzeichen der Gnade. Nicht mehr unter gesetzlichem Zwang, sondern unter der Gnade Jesu. Das, was heißt das denn dann? Ganz praktisch. Nehmen wir das Bibellesen, Gebet und so. Das sind ja Dinge, die wichtig sind für unser Leben. Wie geschehen sie dann? Nun immer unter dem Vorzeichen, dass der Herr Jesus das Wort Gottes hundertprozentig verstanden hat, hundertprozentig darin zu Hause war. Das Gebet, dass er an unserer Stelle ein hundertprozentig Gott wohlgefälliges Gebetsleben geführt hat, dass es ihm an unserer Stelle hundertprozentig um die Herrlichkeit des Vaters gegangen hat. Dass er treu war im Umgang mit seinen Jüngern an unserer Stelle. Das heißt also, in dem, was wir dann tun, ob es, was es auch sein mag, Bibel lesen und, gehen wir immer davon aus, dass es bereits in Christus vollkommen in der Glaubensgerechtigkeit vollbracht worden ist. Das wird uns zugerechnet. Und dann gehen wir diese Dinge an unter der Gnade. Dann lesen wir gerne die Bibel, auch wenn wir uns manchmal überwinden müssen. Dann lesen wir gerne die Bibel, wir beten gerne, wir gehen gerne zum Gottesdienst. Es ist uns keine Last, sondern es ist uns dann durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Da ist der Heilige Geist, nicht woanders. Im neuen Bund ist er, nicht im alten. Dann wird es uns mehr und mehr alles zu einer Freude, zu einer Lust und nicht zu einer Last. Dann erkennen wir mehr und mehr die Herrlichkeit des neuen Bundes in Christus Jesus. Und somit ist es gut, wenn wir uns immer wieder daran erinnern lassen, welch ein gewaltiger, heils- und lebensentscheidender Unterschied zwischen Gesetzesbund und dem Gnadenbund besteht. Und das lässt uns aufatmen, ihr Lieben, das ist meine tägliche Freude. Ich darf das mal persönlich bezeugen. Ja, ich darf nicht nur sagen meine, sondern unsere tägliche Freude, von der wir leben. Und auf dieser Grundlage dürfen wir dann auch erleben, dass Gott wunderbare Veränderungen wirkt. Bei uns selbst und auch bei anderen. Von diesem Aufatmen her, in Christus, unter der Gnade. Und in seinem Namen dürfen wir dann ausrufen, und das ist dann wirklich so, niemals zurück in den Gesetzesbund. Niemals zurück in dieses gesetzliche Wesen. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, du kennst ja unsere Natur. Du weißt ja, wie wir sind von Natur aus, nur wir wissen es nicht. Du musst uns Licht darüber schenken, lieber Herr. In deiner großen Gnade und Barmherzigkeit bezweckst du auch mit dem Gesetz, dem Gesetzesbund, letztlich etwas Positives, dass wir erkennen, wer wir sind in deinem Lichte und dass wir unter dem Gesetz keine Chance haben. Irgendwie etwas zu tun oder zu denken oder zu beten, was dir wohlgefällig ist. Herr, hab Dank für den neuen Bund, mit dem wir uns immer wieder beschäftigen dürfen dann auch und uns von Herzen darüber freuen dürfen, was du getan hast, nicht was wir tun. Amen.